Also Psalm 36. Und halt mal einen Finger rein. Ich schlag mal auf. Wer sich eine Bibel auskennt, kann gerne mitschlagen. Wer nicht, kann auch gerne mitschlagen. Dann bleibt man wach und man lernt seine Bibel kennen. Und zwar Römer, das habe ich mir nicht aufgeschrieben, aber ich glaube, es war Römer, ja, Römer 8, Römer 7. Ist das, was ich sehe, so, worum der Psalm heute geht. Bevor wir uns Davids sein Gebet angucken hier, weil ein Psalm ist ja nichts mehr als ein Gebet, ne? Musikalisch unterstützt, so ein, wollen wir mal gucken, weil der Paulus kannte diesen inneren Kampf genauso. Passt auf. Römer 7. Fangen wir mal an, Vers 14. Denn wir wissen, dass das Gesetz geistlich ist. Ich aber, ich bin fleischlich, unter die Sünde verkauft. Denn was ich vollbringe, das billige ich nicht. Denn ich tue nicht, was ich will, sondern was ich hasse. Das übe ich aus. Wenn ich aber das tue, was ich nicht will, ja, so stimme ich ja dem Gesetz zu, dass es gut ist. Also dieser innere Kampf, ne? Dieser Schweinehund, dieser Mensch, der gefallen ist, diese erste Schöpfung, dieser erste Mensch, Adam. Ne? So, und dann kommst du zum Glauben und du kommst zu Jesus und du sagst, ich nehme dein Opfer an. Und du wirst von neuem geboren und der Geist kommt in dich. Und du bist eine neue Schöpfung, geistlich. Ne? So ein ganz neuer Mensch. Alles, was war, ist vergessen. Ne? So ein alles, was du gemacht hast, wird nicht mehr gerechnet, sondern Gott wirft es weg. Ne? Und du bist ein Embryo, ein neuer Säugling. Ne? Da ist keine Altlast mehr und nichts, wir sind einfach frei. Was ganz Neues. Und das ist herrlich und das ist wichtig. Aber dieser innere Mensch, dieser alte innere Mensch, der ist auch noch da. Ne? So dieses Fleisch, was uns anhängt. Es ist zwar gekreuzigt und es ist tot. So ein, und eigentlich schleift es nur noch wie so ein Zombie hinter uns her, aber es ist trotzdem noch da und kann uns beeinflussen. Ne? So dieses alte Denken, dieses alte Fühlen, diese, ja, dieses Ich. Ne? So ein, und Paulus hat auch diesen Kampf hier. Ich möchte das Gute tun, aber ich schaffe es irgendwie nicht. In mir ist eine Stimme, die genau das Gegenteil will. Ne? So. Also ich kenne den Kampf, ihr vielleicht nicht. Ich weiß nicht, wie heilig ihr seid. Vers 17. Jetzt aber vollbringe nicht mehr ich dasselbe, sondern die Sünde, die in mir wohnt. Denn ich weiß, dass in mir, das heißt in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt. Das Wollen ist zwar bei mir vorhanden, aber das Vollbringen des Guten gelingt mir nicht, kenne ich. Denn ich tue nicht das Gute, das ich will, sondern das Böse, das ich nicht will, das verübe ich. Wenn ich aber das tue, was ich nicht will, ja, so vollbringe ja nicht mehr ich es, sondern die Sünde, also der alte Mensch, die in mir wohnt. Also ich finde das Gesetz vor, wonach mir, der ich das Gute tun will, das Böse anhängt. Denn ich habe Lust an dem Gesetz Gottes nach dem inneren Menschen, nach der neuen Schöpfung. Ich sehe aber ein anderes Gesetz in meinen Gliedern, das gegen das Gesetz meiner Gesinnung streitet und mich gefangen nimmt unter das Gesetz der Sünde, das in meinen Gliedern ist. Ich elender Mensch, wer wird mich erlösen von diesem Todesleib? Ich danke Gott durch Jesus Christus, unser Heiland. Jesus hat uns erlöst davon. Und wer Jesus nachfolgen möchte, ne, und dieses neue Leben ergreifen möchte, wer Jesus annimmt in sein Leben und sagt, ich folge dir nach, du bist mein Herr, ne, ich verkaufe mich dir, ich sterbe mich selbst, ne, der wird diesen Kampf in sein Leben bekommen. Ne. Bevor ich zu Jesus kam, lebte ich frei, ich konnte machen, was ich wollte, ich habe selbst abgeschätzt, was gut ist für mich und was schlecht. Ne. So, als Jesus kam, war Gott auf einmal da, der mir sagte, nee, so, das ist gut in meinen Augen und das ist schlecht in meinen Augen. Ne? Also will ich mich fügen und ich möchte natürlich wachsen in der Heiligung, weil das, wie er Sachen anpackt und wie er denkt, das ist gut. Ne? Ich weiß auch nicht, er liebt einfach, er ist gütig und mild und sanftmütig, geduldig mit mir, treu und barmherzig. Er hilft mir, er ist sogar gnädig, er beschenkt mich, obwohl ich es nicht verdiene. Er kommt und ermahnt mich mit einer Art, wie es kein Mensch könnte. So dass ich überführt bin und meine Schuld erkenne und trotzdem ja, mich nicht zermatscht fühle, ne? Sondern bewegt dazu, irgendwie mich verändern zu wollen. Soweit er es so erklären kann, dass ich verstehe, dass es wirklich besser ist. Nicht nur für mich, sondern für alle um mich drumherum. Und das will ich. Jesus ähnlicher werden, heißt es. Ne? Wir sollen in sein Bild verwandelt werden. Und David sein Herz war genauso. Und David sein Herz, obwohl er 1000 Jahre vor Jesus gelebt hat und der Uropa ist von Jesus, war Davids Herz trotzdem von Kindheit an so: Du bist Gott, ich glaube an dich, du bist groß, größer als ich und ich vertraue dir und ich möchte dich kennenlernen und ich möchte folgen. Das war Davids Herz, das war seine Schönheit, das war, warum er Gott gefallen hat so, ne? Warum er ein Mann nach seinem Herzen war. Weil David hat gesagt, ja, ich bin Mensch, ich bin schwach. Und das sehen wir in Psalmen, wie schwach er ist, ne? Und wie depressiv manchmal oder wie traurig oder wie hoffnungslos oder wie er kein Vertrauen findet in diesen Schöpfer. Aber er kommt immer wieder zu Gott und schreit nach seinem Namen. Also gucken wir uns mal an, Psalm 36 jetzt. Dem Vorsänger von David, dem Knecht des Herrn. Ein Urteil über die Abtrünnigkeit des Gottlosen aus der Tiefe meines Herzens. Die Gottesfurcht gilt nichts vor seinen Augen, denn es schmeichelt ihm in seinen Augen, seine Missetat zu vollbringen, zu hassen. Ja, die Worte seines Mundes sind Lug und Trug. Er hat aufgehört, verständig zu sein und Gutes zu tun. Und auf seinem Lager brütet er Bosheit aus. Er stellt sich auf einen Weg, der nicht gut ist. Das Böse verabscheut er nicht. Ich glaube, David redet hier von sich selbst. Von diesem inneren Schweinehund, dieser Mensch, der nur an sich denkt und sich und andere schaden möchte. Ne? Dem Gerechtigkeit egal ist, der lieber nach seiner Lust geht. Ne? Sich lieber selbst befriedigt mit den Dingen, die Gott nicht mag. Und vielleicht kennt ihr das, also ich kenn's gut. Das bin ich, ich kenne das in mir. Ne? Dieser Moment, wo du dich entscheidest und sagst, ich möchte jetzt sündigen, das scheint mir gut zu sein. Ne? Würde es mir nicht gut scheinen, würde ich es nicht machen. Ne? Aber in dem Moment denkt man, ich gehe jetzt zur Lust nach, weil das tut mir gut, ne, wenn ich das tue. Und David war in der gleichen Situation, Paulus haben wir gerade gelesen, war in der gleichen Situation. Ne? Jesus versteht uns da, auch wenn er nicht gesündigt hat. Da ist ein Teil in uns, das sich wehrt gegen Gott und gegen seine Gerechtigkeit. Und David sitzt jetzt hier irgendwo rum, hat ein bisschen Zeit zum Schreiben, ne, und er fängt dann zu über sich nachzudenken. Und er sagt halt, ja, das ist ein Urteil über die Abtrünnigkeit des Gottlosen aus dem Tiefen meines Herzens. Ne? Und es ist so, wer sich der Sünde hingibt und wer sich selbst auf den Thron stellt und sagt, deine Gerechtigkeit ist mir egal, ich gebe mich meiner Lust hin oder meinen Plänen oder meinen Träumen oder meinen Vorstellungen von Gut und Schlecht und Moral oder nicht. Ne? Meine Vorstellung, wie Gott denkt und ist, der rutscht in so ein Tief rein. Ne? Noch stehst du da, lobend und preisend, ne? Und dann kommt die Versuchung, ne? Und wenn du Satan nicht widerstehst oder deinem Fleisch nicht widerstehst, ne? Dann bist du drin in der Sünde. Und dann bist du gottlos. Was heißt es, gottlos zu sein? Also ich meine, Gott ist immer da bei uns, ist klar, aber in dem Moment, wo ich mich entscheide für die Sünde, in dem Moment bin ich ohne Gott. In dem Moment ist es vor meinen Augen so, als ob Gott nicht existiert, als ob er nicht mächtig ist. Die Gottesfurcht gilt nichts vor seinen Augen. Und es ist ja so, was ist Gottesfurcht? So eine Gottesfurcht ist diese Ehrfurcht. Du kannst zwei Arten von Furcht haben. Einmal diese Furcht, dass du dich versteckst, weil du Angst hast. Aber das ist hier nicht gemeint, sondern diese Gottesfurcht, die Furcht, die man haben muss als Schöpfung vor Gott, ist eine Ehrfurcht, so wie wenn mich hier die Polizei anhält. Ne? Wenn da steht, halten Sie Ihren Wagen an, blink, blink, ne? Dann halte ich an. Dann kommt der Polizist zu meinem Fenster, knack, knack, ich mache Scheibe runter, ne? Und dann sagt er, geben Sie mir bitte Ihre Papiere. Und aus Ehrfurcht vor dieser Autorität, weil ich weiß, in dem Moment, ja, der ist höher gestellt und kann mich bestrafen, ne, tue ich, was er sagt. Ist ganz klar, ne? Es ist eine gesunde Ehrfurcht vor Autorität. Also gebe ich ihm meine Papiere. So, und wenn er sagt, kommen Sie bitte raus, machen Sie den Kofferraum auf, dann mache ich das auch. So, ist ja klar, weil er ist der Polizist. Ne? So, und ich weiß, da kann ich bestrafen, so, wenn ich ungehorsam bin. Ich könnte natürlich auch mich entscheiden und sagen, Bulle, was hast denn du? Ich mache mein Auto an und fahre weiter. Ne? So, das könnte ich machen, ne? Aber es bringt mir keine Punkte. Aber es bringt mir Punkte. So, aber ich werde angehalten und muss dann Strafe zahlen, ist klar. Ne? Warum sollte es beim Schöpfer anders sein? Ne? Da ist Gott und der hat Autorität und der hat Sagen. Und wenn er in unser Leben kommt und spricht, dann sind wir dumm, wenn wir sagen, unser Fenster hochkurbeln und weiterfahren. So ein gereifter Christ ist jemand, der Gottes Größe erkennt und seine Autorität auch annimmt. Aber wenn ich mich der Sünde hingebe und ich kenne das, dann weicht dieser Blick. Vor meinen Augen, Gottes Größe wird, er wird kleiner. Und ich bestimme selbst und mache, was ich will, immer mehr. Und dann kommt es halt immer tiefer, so ein Vers 3, denn es schmeichelt ihm in seinen Augen, seine Missetat zu verbringen. Ne? Die Worte seines Mundes sind Lug und Trug. Ne? Und selbst wenn ich muss ja nicht was Falsches sagen, um zu lügen, sondern selbst wenn ich in die Gemeinde komme, lächle und aber eigentlich in Sünde lebe oder überhaupt nicht mit Gott, ne? Und nur so tue, dann meine Hände hier heb und preis und so und meinen Arm mal nehmen und sage, oh, Halleluja, Jesus und so, dann das ist auch Lüge. Ne? So, das ist eine Fassade, man ist nicht echt, nicht ehrlich. Wenn ich vor Gott komme und in Sünde lebe und trotzdem bete, Herr, segne den Tag und bla bla bla, ne? So, oder segne meine Frau oder sonst was, so, aber ich lebe eigentlich in Sünde, dann lüge ich in dem Moment mich selbst an, ne? Und ich versuche, Gott was vorzumachen. Ne? Ich betrüge mich selbst. So ein Leben in Sünde entfernt von Gott. Ne? Das kann nicht funktionieren, deswegen muss der Jesus kommen. Weil Gott kann mit uns nicht sein, auch jetzt als wiedergeborene Menschen, wer in Sünde lebt. Da ist eine Blockade da. Der Geist ist betrübt. Gott wird leiser, weil er kann nicht nahen, solange wir nicht kommen und sagen, ich drehe um, Sohn, ich möchte wieder dich an erster Stelle an. Gott kann das nicht. Das konnte vor Jesus nicht und es kann auch mit Jesus nicht. Wir sind die, die sagen müssen, ich tue Buße. Wir sind die, die sagen müssen, du bist Gott und ich nehme dich an. Auch wenn es weh tut. Er hat aufgehört, verständig zu sein und Gutes zu tun. Und ich kenne das. So, wenn ich mich Sünde hingebe, egal was es ist, so, ne, dann werde ich unverständlich. Ne? Irgendwie ist man wie benommen. Ne? Man kann nicht mehr klar denken, nicht mehr klar sehen geistlich. Man kann nicht mehr richtig abschätzen zwischen Gut und Böse. Ne? Man hat seine, aber ich habe ja die und die Gründe. So, oder man verdrängt es und denkt gar nicht drüber nach. Ne? So, oder man findet Umwege und tut ein paar gute Werke, um sich besser zu fühlen. Ne? So, es geht ja schon irgendwie. So. Aber das ist nicht Weisheit von oben und das ist auch nicht Ehrfurcht vor Gott. Auf seinem Lager brütet er Böses aus und er stellt sich auf einen Weg, der nicht gut ist. Das Böse verabscheut er nicht. Und ich kenne das. Jesus hat gesagt, ich bin der Weg. Ich bin ein schmaler Weg. Und wer mir nachfolgen will, der muss auf meinem Weg gehen. Ne? So, auch mein Weg ist vielleicht steinig und schwer, aber nee, das war Silvio Naidoo, der das gesungen hat. So. Aber mein Weg ist, lass uns einfach, ne? Mein Weg ist vielleicht nicht gerade der einfachste, aber mein Weg hat ein wunderbares Ende. So, ich bin schon mal im Flipflop einen Berg hoch. So, es war ein Missionseinsatz in Österreich oder so. Ich wüsste, nee, in Kosovo. Genau, und da waren Riesenberge. So, und ich hatte halt Flipflops mit, weil es warm dort. So ein Ken hat mir gesagt, dass wir 6 Stunden Berg kraxeln. Ne? Es war ein steiniger und schwerer Weg. So, meine Füße taten echt weh. Ein Flipflop ist dann gerissen in der Mitte vom Berg. So, also musste ich barfuß laufen. Aber dann waren wir endlich auf dieser Spitze. Ne? Was mich überhaupt nicht interessiert, weil ich nicht wandere. Aber wir waren dann endlich auf dieser Spitze vom Berg dort. Und es war der Hammer. Da war ein See. Die Sonne hat total komisch geschienen, es war einfach nur schön. So, die ganze Natur dort, das Grün und die Vögel, so, und ne, es war herrlich. So, und ich dachte so, boah, das hat sich gelohnt. Ne? Und dann haben wir da Lobpreis gemacht und gebetet und es war schön. Ne? Und dann kam der Weg zurück. So, aber bei Jesus gibt es zum Glück keinen Weg zurück mehr. Ne? wenn wir dann endlich oben sind, so am Ende unseres Lebens, ob das nun morgen ist oder in ein paar Jahren, Jahrzehnten, wir stehen dann endlich da und wir sagen, herrlich, gut. Und so wird es bleiben. Ne? Es lohnt sich, den Weg zu gehen. Ein Leben ohne Gott lohnt nicht. Und wer sagt, der breite Weg ist leicht, der ist nah und irrt sich. Ja, und David beobachtet sich und guckt so, und, oh Mann, echt, ich habe mich entfernt von Gott und das ist kein guter Weg, das ist kein Weg, der mir gefällt. Kein Weg, wo ich mich wohlfühle. Ne? So wie Paulus gesagt hatte, als ob ich mich selbst beobachte, wie ich das Falsche tue. Ne? Und ich kenne das. Ich stehe vor einer Entscheidung und der Satan kommt vielleicht, ne? Und versucht. Und ich stehe vor diesem Moment, wo ich mich entscheide, gehe ich jetzt auf Umwegen oder gehe ich auf Jesus Weg weiter. Ne? Und die Entscheidung, wo ich sage, ich weiß genau, was Gott jetzt will, weil der Geist redet. Ne? Und in diesem klaren Moment, da stehe ich da und ich höre so Inneres, oder ich, noch besser, ein Beispiel, ne, bringe ich immer, glaube ich, aber ist so passend. Jeder verheiratet kennt das. Ne? Du sitzt mit deiner Frau am Tisch oder mit deinem Mann, ne, und auf einmal merkst du, wie Worte kommen und ein Thema fällt, und auf einmal merkst du, wie so, sich so eine Spannung aufbaut. Ne? So, es knistert irgendwie in der Luft und denkst so, wie hat sie das jetzt gemeint? Und du merkst, wie sie weiterredet, und innerlich antwortest du oder äußerlich antwortest du, aber innerlich denkst du die ganze Zeit, war das jetzt echt so gemeint? Ne? Und irgendwie fängst du an, das anzusprechen, aber vielleicht auf ein bisschen mehr fühlen. Ne? Und die Spannung steigt irgendwie, und die ganze Zeit, während du merkst, die Spannung steigt und du wirfst Feuer rein und dein Partner dann vielleicht auch, ne? Weil du angreifst in dem Moment, ist so, ne? Höre ich mich rufen innerlich, halt deine Klappe. Stefan, halt deinen Mund. Das hast du jetzt nicht gesagt, du Depp. Sag sofort Entschuldigung, es tut mir leid, geh raus. Ne? Aber parallel dazu sehe ich meinen äußeren Menschen, wie er sich total daneben benimmt. Ne? So, dann streiten wir uns natürlich, und dann sitze ich irgendwann mal ruhig da und denke so, Herr, ich bin so beknackt, tut mir leid. Echt. Ne? Und dann gehe ich zu meiner Frau, gedemütigt, ne? Mit gesenktem Kopf und sag Entschuldigung. Ne? Aber jeder von uns kennt das, oder? Und so ist es bei jeder Versuchung. Ne? Du stehst da und du, jeder wiedergeborene Mensch kennt das. Ne? Du kannst dich entscheiden und du beobachtest dich selbst, und du merkst, manchmal lässt Gott dich anscheinend in deiner Schwachheit sein, weil du vielleicht zu groß warst. Ne? Paulus sagt doch, pass auf, dass du nicht meinst zu stehen im Glauben. Ne? Dann fällst du schnell. Ne? Und wer meint, und das glaube ich wirklich von ganzem Herzen, jedenfalls bei mir, wenn ich mich beobachte, wer meint, dass er von sich aus steht, ne, in Gott, heilig, stark, ne, jeder Anfechtung zu Trotz, Satan kommt, hey, willst du? Nein. Ne? Wer meint, dass er von sich aus steht, der wird schnell fallen. Ne? Ich weiß, dass ich nur stehe, weil Gott mich hält. Das ist der einzige Grund. Ne? Und manchmal passiert es aber, dass ich zu lang stehe, ne, und denke und nicht mehr abhängig zu Gott komme. Ne? Total vergesse, dass ich nur durch ihn stehe. Ne? Nur durch ihn Kraft habe, heilig zu leben. Nur durch ihn Kraft habe, ihn zu suchen. Nur durch ihn gerade die schönste Zeit meines Lebens mit ihm habe vielleicht. Oder brenne. Ne? Nur durch ihn ein tolles Gebetsleben habe. Oder Früchte sehe. Oder diene. Ne? Und dann kommt Gott in mein Leben und dann sagt er einfach mal, gut, dann schicke ich jetzt mal ein bisschen Versuchung. Ne? Im Jakobus steht, er ist nicht der, der die Versuchung, er ist nicht der, der versucht, aber er ist der, der geplant Versuchung in unser Leben lässt. Um uns zu stärken, uns zu retten, uns zu halten, um uns sicher nach Hause zu bringen. Er ist er, der, der uns demütigt aus Liebe. Genauso wie ich meine Kinder manchmal demütigen muss. Nicht so, was bist du für ein Trottel oder sowas, das mache ich nicht, aber es ist ja schon demütigend, wenn ich, okay, zum Beispiel letztens, meine Tochter sitzt am Tisch mit meinen Kindern und da ist nur noch ein Fischstäbchen übrig. Jetzt ist aber Pete, ne, mein Sohn, und Nora, meine Tochter, Emma ist es egal, so ein, und Timo ist es auch egal, wer das letzte Fischstäbchen kriegt, aber Pete und Nora ist es nicht egal. Ne? Und ich sehe schon die Blicke so auf das letzte Fischstäbchen. Ne? Man merkt diese Spannung. Ne? Da ist sie wieder, das Fleisch. Ne? So ein, und es ist klar, dass sie nicht heilig entscheiden können. Das sind Kinder. Ne? So ein, aber Pete nimmt das Fischstäbchen, ne, und darf teilen. In der Mitte. Ne? Und ich sehe schon meine Tochter, wie sie guckt und ganz genau den Schnitt meines Sohns beobachtet. Und Pete ist hier, aber hat echt einen sauberen Schnitt in der Mitte gemacht, würde ich sagen. Aber dann sehe ich auf einmal das Gesicht von meiner Tochter. So, und ich frage halt, hey, was ist denn los? So, warum guckst du nicht so? Ne? Seine Hälfte ist größer. Also habe ich sie zurechtgewiesen, so, und habe ihr das erklärt. Ne? Ich habe gesagt, so, das ist kein gutes Herz ist. Ne? So, und in dem Moment ist sie gedemütigt. Ne? Wenn meine Frau ermahnt mich fast täglich, so, ne? So, weil ich irgendwas, ja, ich bin halt, ich will jetzt nicht sagen Mann, das wäre eine Ausrede, aber ne? So, ich mache halt vieles falsch. So, oder bin sehr eigensinnig, so selbstsüchtig oder wie auch immer, ne? Oder verspielt. So, und wenn meine Frau dann kommt und in der Tür steht und sagt, Stefan, Geschirrspüler ausräumen wolltest du doch machen oder sowas, ne? So, dann, dann merke ich so innerlich so, ne? So, das ist demütigend. Ne? So, und trotzdem tut es mir gut, so, weil ich dann aufstehe und sage, ja, du hast ja recht. Ne? Das sind vielleicht jetzt dumme Beispiele, aber mir fällt echt gerade nichts Besseres ein. Aber ihr wisst schon, ne? So, Gott demütigt uns, um uns zu berichtigen, weil er nicht möchte, dass wir falsch laufen, uns wehtun oder anderen wehtun. Ne? So, weil er uns heilen möchte, Heiligung. Ne? Er möchte, dass wir gesund werden, Früchte haben, dass es uns gut geht, wir stark werden, wir verändert werden zu was, was wirklich Frieden hat. Ne? So, dass wir selber Friedensstifter werden können. Ne? Und ganz ehrlich, ich habe Gott kennengelernt und ich habe mich verknallt und ich möchte nur noch so sein wie er. Ne? Er ist wirklich so gut. Ne? So, ich möchte so ermahnen, wie er ermahnt. Ne? Das schaffe ich nicht. So, wenn ich jemanden ermahnen muss, aber er macht das ganz anders. Ne? So, er redet, er erklärt es. Ne? So, stell dir Jesus vor. Die Hohepriester sind mal wieder da so, und fangen an, da Jesus zu erklären, wie Gottes Wort eigentlich wirklich ist, ne? Und wer Gott nun wirklich ist. So, und aber guck dir das an. Er wird da angegriffen und in eine Diskussion verwickelt, aber Jesus diskutiert nicht, sondern er steht da und er erklärt es ihnen bildlich. Ne? Dass sie in der Sünde leben. So, ja, er kommt in der schlimmsten Situation mit der schönsten Geschichte. Ne? Der verlorene Sohn zum Beispiel. So, und das ist ein Vorbild für mich. Ne? So möchte ich auch ermahnen. Ja. Weil es ist eine Ermahnung, die irgendwie das Herz bewegt. Ne? Die Gedanken bewegt so, und irgendwie, dass man von selbst wieder zurückkommt. Ne? So. Und gehen wir jetzt mal langsam weiter, sonst wären wir nie fertig. So ein, also er weiß, wer er hier ist. Ne? So, aber Davids Herz halt. Ne? Ja, ich bin im Fleisch, aber ich tue jetzt Buße, ich drehe um. Ne? In Vers 6. Herr, deine Gnade reicht bis zum Himmel, deine Treue bis zu den Wolken. Er erinnert sich. Ne? So, die Gnade, das ist das, was ich brauche. Ne? Und ich finde es schön, weil, wenn wir weiterlesen, deine Gerechtigkeit ist wie die Berge Gottes. Du fährst durch einen Tunnel und auf einmal kommt so eine Riesenwand von Bergen, ne? So ein, und es ist einfach nur gewaltig. Ne? So ein, und so ist Gottes Gerechtigkeit. Ne? Wir lernen Gottes Gerechtigkeit kennen, indem wir sein Wort lesen, indem wir Zeit mit ihm verbringen und es uns erklären lassen. So ein, und du bist einfach nur baff, wie gerecht, was Gerechtigkeit eigentlich bedeutet. Ne? Was Wahrheit ist, was gut ist. So ein, aber gucke, seine Gnade ist viel höher als das. Seine Gnade reicht bis zu den Wolken hoch, bis zum Himmel. Und ich brauche das auch, weil wir alle versuchen tagtäglich unser Kreuz auf uns zu nehmen und diese Gerechtigkeit, diesen Berg der Gerechtigkeit zu erklimmen. Ne? Aber wir schaffen es nicht. Und manchmal sind wir stolz und wir kommen bis zu einem Drittel hoch und denken, wow, den letzten zwei Drittel schaffe ich locker. Ne? So, dann wird es schwer. Ne? Auf einmal merkt man, oh, Puste weg. Wir schaffen es einfach nicht. Deswegen, wir brauchen seine Gnade, so, um diese Gerechtigkeit Jesus anzunehmen. So, wir brauchen Jesus seine Gerechtigkeit. Wir würden das nicht schaffen. So wie Paulus gesagt hat, das Gesetz, wer kann es halten? Das Gesetz ist nur mein Richter. Das Gesetz ist nur, überführt mich nur, ist mein Wegweiser auf Jesus hin. So, ich habe super viele Verse heute rausgeschrieben, aber ich schaffe jetzt keinen einzigen. Lest mal weiter. Deine Gerichte sind wie die große Flut. Du, o Herr, rettest Menschen und Tiere. Und ich liebe das so. Ich habe Gott kennengelernt und ich fand es so fantastisch, dass er will, dass kein einziger Mensch verloren geht. Ich meine, wäre ich Gott, ich hätte neue Menschen gemacht oder Menschen. Ich weiß nicht, irgendwas Neues. Ne? Ich meine, er macht Himmel und er macht Erde, er macht die Sterne und die Farben und die Musik und Töne und die Geräusche, die Gerüche. Das macht er alles nur für uns. Er macht die ganzen Tiere und die Vielfalt der Pflanzen und der Formen und der Geräusche, ne, alles nur für uns. Und dann macht er uns und setzt uns nicht nur das, sondern er macht dann noch einen Garten. Also da gibt er sich nochmal besonders Mühe. So ein, weißt du, und da setzt er uns dann rein, wie in so eine Wiege, ne, und sagt, für dich, ne, mein Mensch. So. Und wir brauchen nicht lange, um zu sagen, das reicht mir nicht. Ne. So, und ich gehe meinen eigenen Weg mit dir. Werde ich nicht glücklich. Ich brauche mehr. Ich möchte sein wie du. Ich glaube, da draußen gibt es mehr, als ich hier finde, in dem, was du mir schenkst. Wäre ich Gott echt, ich, keine Ahnung. Und dann schickt er so raus und das erste Tier stirbt, als Zeichen für Jesus, der sterben wird für uns am Kreuz. Und dann guckt er die Geschichte an. Gott ist mit seinem Volk und gibt Verheißungen und durch Propheten und so weiter und so fort. Und immer wieder sind sie hart, ne, und verlassen ihren Gott. So, fallen wieder in Sünde, nehmen sich andere Götter und Götzen. Und Gott kommt wieder, ne, und sagt, dreht doch um zu mir, ich warte auf euch. Ich möchte euch segnen, ich möchte euch zum Segen setzen. So, kommt einfach nur wieder her, ich warte. So, und Gott nennt das Hurerei, ne, und guckt zu, wie seine Braut rumhurt mit allem Möglichen. Ne, so, und trotzdem vergibt er uns. Gottes Herz ist gewaltig. Seine Gnade ist riesig. Trotz seiner großen Gerechtigkeit. Was für ein Gott. Wie köstlich, Vers 8, ist deine Gnade, o Gott, dass Menschenkinder Zuflucht finden unter dem Schatten deiner Flügel. Jesus hat auch dieses Beispiel genommen, dieses Bild von diesem Flügel. Ich weiß, wir kennen das alle, aber ich sage es nochmal, weil es so schön ist. So ein, ne, da ist diese Glucke, dieses Huhn, so ein, diese Pute, nee, halt die Bock, dieses Ding halt, ne, die Muttertier, so ein, mit Schnabel, ne, und die hat ihre Küken und so, und die breitet ihre Flügel aus, und die Küken können unter die Flügel kommen, ne, und deckt zu, beschützt, ne. So, ich fand es auch so krass, als ich mal gelesen habe, dass, wenn es wirklich brennt, in der Schollen oder so, dass man schon lebendige Küken unter einer verkohlten Mutter gefunden hat, ne, ist der Wahnsinn, oder? So, und so ist Gott, er sagt, meine Flügel, ich bin eure Sicherheit, ich bin euer Schutz. Meine Flügel sind offen, kommt. Kommt zu mir und nehmt Zuflucht. Ich bin mächtig genug, euch zu beschützen. Ne? Euch zu wärmen. Euch Geborgenheit zu geben. Du Mensch musst doch nur kommen. So. Sie laben sich an den reichen Gütern des Hauses. In anderen Übersetzungen steht, sie laben sich am Fett. Ne? So das Beste, warum auch immer, für Gott. So, ne? Mit dem Strom deiner Wonne tränkst du sie. Ne? Und Jesus hat doch gesagt, ich bin das Brot des Lebens. Ne? So ein, ich gebe lebendiges Wasser. Komm zu mir, trink, du wirst nicht mehr dürsten. Komm zu mir und iss und du wirst keinen Hunger mehr haben. Ich kann dich innerlich, geistlich satt machen. Ne? Ich kann dich an einen Punkt bringen, wo du zufrieden wirst, wo du genug hast. Und ich kenne das. Wenn ich Gott vertraue und wenn ich seine Größe sehe in meinem Leben, ich kann nicht sündigen. Ne? Wenn Gott da ist und mir zuguckt, wie soll ich sündigen? Oder wie sollte ich irgendwie ihn vergessen? Ne? Jesus hat ja gesagt, guck nach oben und unten passiert alles. Ne? Ich sorge dafür. So ein Guck auf die Ewigkeit. Ne? Bleib in mir. Und ich merke das auch, wenn ich meinen Blick verlasse und Gott vergesse, ne? So ein, da wo vorher Frieden war und einfach nur eine Ruhe und eine Gelassenheit, eine Autorität, eine Kraft, ne? So ein, die ich in Gott finde, so wo die Versuchung nicht so stark ist, wo ich es liebe zu dienen, so wo ich es liebe zu geben, wo ich gucke, für wen ich beten kann, wo ich mich hingebe und mich vergesse und dabei einfach nur reich bin, irgendwie innerlich, ne? So ein, da ist es wunderbar, aber wenn ich meinen Blick verliere von Gott, dann bin ich im Alltag, in der Welt, bin wie von der Welt, ne? So gottlos irgendwie, so ein, und habe wieder Angst und übermorgen finde keine Freude, werde traurig, ne? Werde schwach oder bin schwach und müde, ne? Verliere an meine Freude für andere, so, sondern drehe mich nur um mich. Ne? Das tut mir nicht gut. So ein Heilsein ist was Wunderbares. Jetzt versuche ich ein bisschen schneller zu werden. Denn bei dir ist die Quelle des Lebens. Jesus hat ja auch gesagt, so, ich bin der Weg, die Wahrheit und genau, das Leben. In deinem Licht schauen wir das Licht. Und er sagt, ihr seid in der Dunkelheit, aber Jesus kam, war das Licht in der Welt. Er kam zu uns und jetzt wohnt er in uns und hat uns zum Licht gemacht. Irgendjemand hier in der Bibel, vergessen wer, ich sage einfach Paulus, passt meistens, so, ne, hat gesagt, ihr seid wie Lichter in der Himmelswelt. Oder nee, ihr seid wie Sterne, himmlische Himmelskörper. Nee, hast vergessen. Na gut, wir sind die Sterne da oben. Ne? So, die Welt ist dunkel, ne? Da ist kein Leben. Wir leben zwar physisch, aber geistlich sind die Menschen tot. Keine Beziehung mit Gott, hören Gott nicht, ne? Sind gefangen in sich selbst. Ne? So, müssen auf Glück vertrauen und auf Zufall hoffen, dass so gut ist für sie. Ne? So, aber da ist ja keine, ist doch nichts. Was ist da? Ne? Aber wir haben Jesus angenommen und wir sind jetzt selbst Licht. Ne? Jesus hat gesagt, schäm dich dafür nicht. So, sondern leb dein Licht, leb mich aus. Zeig mich. So, und als ich zum Glauben gekommen bin, da war dieses Licht, diese Wahrheit, ne? Diese Liebe, also diese reine Liebe, die jedes Gefühl übersteigt und die das habe ich gesehen und dachte, das ist ganz anders. So ist es richtig, so ist es gut. So will ich sein. So will ich sein. Ne? So, also zeig dein Licht und schäm dich nicht. Zeig Jesus. Vers 11. Erweise deine Gnade auch weiterhin denen, die dich kennen. Und hier soll, habe ich, ich kann jetzt kein Hebräisch, aber meine Studienbibel oder meine Hebräisch-Deutsch-Dings da sagt, hier steht das Wort erkennen, also dieses, was auch für sexuelle Akt, ne? Und er erkannte so und so, ne? So. Das ist schon irgendwie krass, wenn man das mal liest, so erweise deine Gnade auch weiterhin denen, die dich erkennen. Also die eins mit dir sind, die ganz nah bei dir sind, ne? So, die in direktster Nähe bei dir sind. Jesus hat ja gesagt, bleib in mir, natürlich nicht sexuell, aber geistlich halt, bleib in mir, so, und ich bleib in dir, ne? So, bleib in mir und du wirst Früchte bringen. Bleib in mir und der Saft des Lebens wird durch dich fließen. Ne? Bleib in mir und du wirst gesund sein. Der Vater kommt doch auch in den Garten, sagt er, und pflückt alle schlechten Blätter ab. Ne? So, bleib in mir. Ganz nah. Und du wirst meine Gnade schauen. Und deine Gerechtigkeit denen, die aufrichtigen Herzen sind. Das ist eben, bin ich aufrichtig mit Gott oder nicht? Ne? Aufrichtig mit anderen ist ein anderes Thema. Ne? Auch bin ich aufrichtig zu mir selbst und bin ich aufrichtig zu Gott? Ne? Weiß ich, dass ich in Sünde lebe oder nicht in Gottes Willen und Abstriche mache? So, oder weiß ich, dass ich gerade richtig bin und kann es genießen, ne? Und voll auftanken und alles geben? So, bin ich aufrichtig? Wie viel von meinem ganzen Herzen nur Gott wirklich hat, wie viel von meinem ganzen Denken, wie viel von meinen ganzen Möglichkeiten, meiner Kraft, ne? Wie viel von meiner ganzen Leidenschaft und Hingabe, ne? Seele. So, ne? Bin ich da ehrlich mit mir oder lüge ich? Vers 12. Lass den Fuß der Hochmütigen mich nicht erreichen. Und die Hand der Gottlosen mich nicht vertreiben. Dort sind die Übeltäter gefallen. Und sie wurden niedergestoßen und konnten nicht mehr aufstehen. Irgendwie hatte ich noch so einen spektakulären Abschluss, aber den habe ich vergessen. Dann machen wir nur 1. Thessalonicher 4 nochmal auf. Wer es jetzt nicht findet, ich lese es. Denn das ist der Wille Gottes. Ist schon immer wichtig. Ich wollte schon immer wissen, was ist denn nur der Wille Gottes? Denn das ist der Wille Gottes, eure Heiligung, dass ihr euch der Unzucht enthaltet und dass es jeder von euch versteht, sein eigenes Gefäß in Heiligung und in Ehrbarkeit in Besitz zu nehmen. Nicht mit leidenschaftlichen Begierden wie die Heiden, die Gott nicht kennen, dass niemand zu weit geht und seinen Bruder in seinen Angelegenheiten übervorteilt. Denn der Herr ist ein Rächer für all diese Dinge, wie wir euch zuvor gesagt und ernstlich bezeugt haben. Denn Gott hat uns nicht zur Unreinheit berufen, sondern zur Heiligung. Deshalb, wer dies verwirft, der verwirft nicht Menschen, sondern der verwirft Gott, der doch seinen Heiligen Geist in uns gegeben hat. Das ist ein schweres Thema, ich weiß, aber es ist ein Thema, was jedes Kind Gottes beschäftigen sollte. Ne? So ein, meine ich es ernst mit dir oder nicht? Ne? So ein Jesus mag halt keine halben Sachen. Ne? Dann ist es ihm lieber, dass wir kalt sind, sagte. Zu den Laodizeer sagt er, wenn ihr doch kalt wärt. Schon interessant zu hören, oder? Oder heiß wärt. Ne? Aber ihr seid warm. Und das finde ich zum Spucken. Ne? So, das kann ich nicht in mir behalten. Da wird mir schlecht übel. Und so stellt uns halt die Frage, und das ist eine Herausforderung, und das ist ein Kampf. Ne? Paulus sagt so, dass wir in einem geistlichen Kampf sind, jeden Tag. Ne? So, und dass der Satan ist, der versucht, uns wegzubringen vom Hirten und von der Herde. Ne? Dass er will, dass wir fallen. So, da ist unser Fleisch, das so schwach ist, und unser Drang danach, uns selbst zu befriedigen in der Welt und mit den Dingen. Ne? So, und unser Drang danach, uns selbst zu erheben und Gott zu sein, ne? Zu bestimmen. Und Paulus sagt, da ist ein Kampf, aber er weiß, warum er kämpft, weil er auf das Ziel guckt und da ist eine Krone, die ihn erwartet, ne? Eine Siegeskranz. Und er kämpft mit aller Kraft und wenn er fällt, sagt er, dann steht er auf und guckt nicht nach hinten und bedauert sich selbst, dass er gerade wieder gefallen ist, ne? Sondern er steht auf und er rennt weiter mit der gleichen Kraft, ja, mit der gleichen Hoffnung, mit dem gleichen Blick auf Jesus, so weil er in der Gnade steht. Aber dieser Kampf, das ist sich selbst verleugnen, das Kreuz auf sich nehmen täglich, was Jesus sagt. Und er sagt das als Befehl, ne? Wer mir nachfolgen will, der muss sich selbst verleugnen, sich selbst sterben. Der muss sein Kreuz auf sich nehmen, den Dienst tun, den Plan tun, den Gott nun mal hat für jeden von uns. Ne? Und zwar täglich. Ne? Und ich merke das, wenn ich meine Waffenrüstung ablege und aufhöre zu kämpfen, mir geht es nicht gut. Ich merke, wie ich vertrockne. Ich merke, wie ich verhungere, mich kaum noch bewegen kann. Wir brauchen das. Und das ist wichtig. So ein Christsein ist kein Spiel, sondern eine Entscheidung. Die Gnade, davon sind wir abhängig, aber die Gnade dürfen wir nicht ausnutzen. Ne? Sondern wenn du wirklich wachsen willst und reifen willst in Gott, wenn du wirklich Einfluss haben möchtest und Frucht sehen willst und benutzt werden willst, wenn du wirklich Frieden bekommen möchtest hier und Autorität, wenn du wirklich Licht sein willst und Veränderung sehen willst in dir und um dich, wenn du wirklich Jesus erleben willst und hören willst in deinem Leben, dann wer das will, der muss kämpfen. Der muss sich entscheiden. Liebe ist eine Entscheidung und mehr nicht. Glaube ist eine Entscheidung und mehr nicht. Ich glaube entweder, dass Jesus für mich gestorben ist, oder ich glaube es nicht. Ich nehme an, dass er einen Plan hat für mich und ich nehme den Plan an, oder ich lasse es. Es ist meine Entscheidung. Jeden Tag, wenn ich aufstehe, jeden Tag, wenn ich durch den Alltag gehe, jeden Tag, wenn ich ins Bett gehe. Bist du Gott oder bist du nicht Gott für mich? Ne? So, von daher, Herr, ich danke dir für deine Gnade. Herr, und ich will dir nachfolgen mit aller Kraft, weil du herrlich bist, weil du mich reich machst, hier schon auf Erden. Ja, ich weiß nicht, was für Schätze mich im Himmel erwarten, aber selbst das, was du mir hier schon schenkst, so, das reicht, um glücklich zu sein. Ich danke dir für die Familie, die ich habe. So, ich danke dir für diesen Plan, in dem ich sein darf, dass ich dir dienen darf, dass ich dich kennenlernen darf, dass du mir vergibst, dass du mich veränderst. Ja, dass ich nicht mehr gefangen bin von Gefühlen oder Lüsten, sondern ja, dass ich sie gefangen nehmen kann. Also, dass Sieg ist im Leben und Autorität und Kraft, also, die von dir kommt. Nicht nur das, sondern dass, ja, dass du sogar redest und mich benutzt. Ja. Also, ich denke für jeden meiner Brüder und Schwestern hier, sondern für die das Gleiche zutrifft. Dass ich dich erleben darf durch so viele Herzen, durch so viele Leben. Dass jeder eine besondere Geschichte, einen besonderen Plan hat. Also, jeder einzelne ein Brief aus deinem Wort ist, ja. Also, ja. Du bist einfach nur herrlich und gut. Und ich bitte dich, dass du nie aufhörst, uns zu verändern. Ich danke dir, dass du uns hältst, sodass wir bestehen können. Dass du der bist, der uns trägt und stärkt. Dass du der bist, sogar der uns die Dinge so erklärt, dass wir sogar deinen Willen bekommen. Und dass dein Wille auch, ja, Realität wird. Du bist einfach nur herrlich. Und ich danke, dass du meine Schwachheit verstehst. Und du kennst unser Herz, wir wollen nicht schwach sein, sondern wollen dich preisen und dankbar sein und Frieden haben und im Frieden sein, den Frieden bringen zu so vielen Menschen. Und ich bitte dich, dass du dich einfach offenbarst immer mehr, Herr. Für die, die dich noch nicht kennen, für die, ja, die schon mit dir gehen. Ja, danke, dass du echt bist und ehrlich. Ja, dass du dich nicht schämst für uns. Du bist wunderbar. Einfach nur herrlich. Amen. Was müssen noch zwei Lieder?